Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
John Higgins hat die Players Championship gewonnen. Er gewinnt im Finale gegen Ronnie O'Sullivan 10-3. Das sind eigentlich die nüchternen News, über die wir sprechen sollten. Das Problem ist, oder nicht das Problem ist, sondern eigentlich ist es so, dass wir nicht über das Was sprechen müssen, sondern über das Wie. Wie John Higgins diese letzte Woche dominiert hat, in welcher Art und Weise, haben wir vielleicht seit der Hochzeit von Stephen Hendry vielleicht nicht mehr gesehen. Die letzte Woche war eine unfassbare Angelegenheit und ein unfassbares Turnier vom Wizard of Wishaw, wo er seine gesamte Magie zum Ausdruck gebracht hat. Darüber sprechen wir hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de und das mache ich natürlich wie immer mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Morgen, magische Grüße.
Magische Grüße. Hast du sowas in den letzten 20 Jahren schon mal erlebt, seit Stephen Hendry nicht mehr im Prime ist?
Ich glaube nicht wirklich, also zumindest nicht in dieser Gesamtheit auf eine gesamte Woche gesehen. Klar, wir haben hervorragende Einzelleistungen gehabt. Ich erinnere an das WM-Finale zwischen John Higgins und Judd Trump vor 2 Jahren. Das war ein riesengroßes Finale, ein sensationelles Snooker, was die beiden da auf den Tisch gepackt haben. Aber das durchzuziehen über eine komplette Turnierwoche, über 4 Matches und hier Spieler wie Mark Selby, Calvin Wilson und auch Ronnie O'Sullivan komplett zu dominieren und auszuspielen sondergleichen. Man kann ja nicht mal irgendwie behaupten, dass Ronnie O'Sullivan einen mega schlechten Tag erwischt hat. Es war einfach ein John Higgins in überragender Form und das die gesamte Turnierwoche über. Und das muss ich sagen, ist dann schon für mich ein Stück weit fast schon die Leistung des Jahres, die Leistung der Saison und auf jeden Fall auch auf einer Stufe sehend, was die Überraschung anbelangt. Wir haben Yan Bingtao gehabt, der das Masters gewonnen hat. Wir haben Jordan Brown gehabt letzte Woche bei den Welsh Open. Aber diese Leistung von John Higgins, die überstrahlt das nochmal ein gehöriges Stück mehr.
Wir müssen, bevor wir über das Finale sprechen, müssen wir über diesen gesamten Weg von John Higgins sprechen, weil du kannst das Finale nicht erklären, ohne die vorherigen Spiele dann auch besprochen zu haben. Und wir müssen über das Viertelfinale von John Higgins gegen Mark Selby sprechen. Es hat noch nie jemanden gegeben in der Ära der Best-of-11-Matches, der nur 7 Punkte in einem gesamten Match macht. Man könnte das vielleicht denken in der ersten Runde einer UK Championship, dass man vielleicht gegen einen Amateur, dass John Higgins gegen einen Amateur oder sowas gewinnt und 6-0 gewinnt, ein Whitewash. Mark Williams gewinnt ja auch gerne mal 6-0. Dass wir so einen Sieg haben. Dass John Higgins, die langjährige Nummer 1, den mehrfachen Weltmeister Mark Selby mit 6-0 nach Hause schickt und Mark Selby 7 Punkte macht, so wenige wie noch nie in der Geschichte der Best-of-11-Matches einen Spieler geholt hat. Ich habe gedacht, ja, ich gucke nicht richtig.
Ja, das wird Mark Selby auch gedacht haben. es ist schon überragend. Also die Art und Weise, mit der John Higgins diese Woche dominiert hat, ist schon herausragend. Und ich glaube, ein Spieler, dem das auch sehr gut gefallen haben dürfte, dieses 6-0 gegen Mark Selby, wird Jordan Brown gewesen sein. Denn damit ist sein 6-0 aus der ersten Runde auch ein Stück weit wieder, ich will nicht sagen normalisiert, aber rückt so ein Stück weit wieder in den Hintergrund, denn so, wenn ein Mark Selby ebenfalls mit 6-0 verliert gegen diesen John Higgins, dann braucht man sich da als Turniersieger der Welsh Open auch nicht die größten Sorgen machen. Das war von vorne bis hinten einfach nur eine überragende Leistung und John Higgins hat ja dann auch gegen Calvin Wilson ähnlich dominiert im Halbfinale, auch wenn Calvin Wilson da dann tatsächlich auch mal einen Frame-Gewinn gelungen ist gegen Higgins. Es ist einfach nur fantastisch gewesen, das Snooker, was er da gespielt hat, bärenstarkes Lochspiel. Ich würde mal gerne die kumulierte Lochquote von John Higgins für diese gesamte Woche sehen. Die muss irgendwas zwischen 94% und 97% liegen. Was anderes würde mich da arg wundern. Also das war einfach nur überragend von vorne bis hinten. Und Max Selby, ja, der konnte einem zwischenzeitlich ein bisschen leid tun. Der wusste auch nicht so richtig, was er machen sollte. Man kann, wie gesagt, nicht mal wirklich behaupten, dass die Spieler, die gegen John Higgins da angetreten sind, wirklich irgendwie einen schlechten Tag erwischt haben oder schlecht gespielt haben. Auch Karen Wilson im Halbfinale überhaupt nicht. Der hat immerhin zwei hohe Breaks gespielt, unter anderem ja auch in Century, und hat das Match trotzdem klar verloren, einfach weil er keinerlei Chance hatte. Und ja, die hatte auch Ronnie O'Sullivan im Finale nicht.
Ich möchte auch gerne nochmal, also das war das Viertelfinale, ich möchte auch gerne nochmal aufs Halbfinale gegen Karen Wilson zu sprechen kommen. Ich habe zwischendurch getwittert, ich möchte nicht übertreiben, aber das sind magische Momente, die wir da erleben. Es gab eine 51er Clearance von John Higgins, die mich sprachlos zurückließ.
Ja, der fünfte Frame, das war der, den Karen Wilson eigentlich schon so gut wie in der Tasche hatte. 65 Punkte Vorsprung, 67 Punkte noch auf dem Tisch. John Higgins lochte dann rot und eine pinke dazu. Wusste also, er wird diesen Frame, wenn dann, nur noch mit einem Punkt Vorsprung gewinnen. Aber ich glaube, wir alle wissen ja, dass John Higgins so gerne mal Frames von hinten noch stiehlt. Seine berühmten Clearances, das kommt ja nicht von ungefähr. Der ist da wie kein Zweiter. Kann der das, aber ich glaube auch, Karen Wilson wird zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht damit gerechnet haben, zumal er taktisch am Anfang die Oberhand hatte durchaus, aber John Higgins hat dann so bärenstarke Safeties ausgepackt und und Karen Wilson da teilweise aus unmöglichsten Positionen hat spielen lassen, also das war überragend, wie er sich dann auch diese Möglichkeit erarbeitet hat, und Karen Wilson hat dann musste eine Containing Safety spielen, um aus dem Snooker rauszukommen. Und John Higgins hat dann einen Einsteiger auf die Mitte gelocht, der einfach nur überragend war, aus einem spitzen Winkel. Das kann man sich vorstellen, als wenn Schwarz auf dem Spot liegt und in die Mitteltasche gelocht werden muss. Und dieser Winkel war noch ein bisschen steiler. Also das war ein famoser Einsteiger, den er da gelocht hat. Ja, und daraus hat er tatsächlich eine 51er Clearance auf den Tisch gepackt und Karen Wilson diesen Frame noch gestohlen zur 5:0. Führung. Das heißt, man muss sich vorstellen, zu diesem Zeitpunkt hat John Higgins bei diesem Turnier 17 Frames gewonnen und keinen einzigen abgegeben. Also einfach nur eine famose Leistung. Und Karen Wilson hat dann auf eine brillante Art und Weise reagiert. Das muss man ja auch mal festhalten. Der verliert diesen Frame so bitter und haut dann im nächsten Frame eine 102 auf den Tisch und verkürzt immerhin auf 1:5. Das war ein richtig tolles Break, was Karen Wilson da gespielt hat. Ich meine, der muss ja von der Moral her wirklich unterhalb von Graham Dott gewesen sein. Also das ist einfach nur bärenstark gewesen, was da beide auf den Tisch gepackt haben. Und John Higgins gewinnt dann am Ende mit 6:1. Ja, es gehen einem irgendwie so ein bisschen die Superlative aus für diese Sendung heute.
Und dann das Finale. Und das war dann nochmal so ein richtiges Ausrufezeichen. Ich meine, Ronnie O'Sullivan gegen John Higgins, das ist ein absoluter Klassiker. Die beiden haben so zum 65. Mal gegeneinander gespielt. Vorher stand es 35:29 in der Bilanz für Ronnie O'Sullivan. Jetzt steht es 35:30 und es war eine der klarsten Niederlagen, die O'Sullivan gegen John Higgins bezogen hat. Und es war eigentlich beim ersten Mid-Session-Interval schon entschieden.
Ja, die beiden haben unheimlich oft gegeneinander gespielt, aber man muss sich mal vorstellen, wie selten die tatsächlich in Finals aufeinander getroffen sind. So oft war das nämlich gar nicht. Das ist noch im einstelligen Bereich gewesen und das auch nicht im unbedingt höchsten. Das letzte Aufeinandertreffen war beim Grand Prix 2005. Auf jeden Fall unheimlich lange her.
Es war 16 Jahre her, seitdem sie das letzte Mal in einem Ranking-Event-Finale aufeinander getroffen haben und 15 Jahre seit dem Masters damals, seit diesem unglaublichen Masters, als John Higgins auch so eine Clearance bei 9:9 gemacht hat.
Ja, deswegen, also 15 Jahre, das ist Wahnsinn, wie lange das her ist, und die beiden spielen ja trotzdem seitdem an der Weltspitze mit, also schon irgendwie ein bisschen kurios. Aber gestern, ja, das war vor dem Mid-Session-Interview, muss man leider so sagen, nix, was Ronnie O'Sullivan da auf den Tisch gepackt hat, und das war einfach stark, wie John Higgins dann einfach gespielt hat. Der erste Frame war, glaube ich, der schwächste des gesamten Turniers von John Higgins, wenn man das mal so sehen möchte, und trotzdem hat er den gewonnen. Da haben beide noch so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Danach aber hintereinander weg 4 hohe Breaks von John Higgins, 2 Total Clearances darunter, eine 142, eine 138 zur 5:0 Führung. Also überragend, wie John Higgins da agiert hat. Und ich glaube auch, dass zu diesem Zeitpunkt, hast du ja eben schon angesprochen, das Match im Grunde entschieden war. Auch wenn der Gegner Ronnie O'Sullivan hieß, aber der hat danach im Prinzip nur noch den Rückstand verwaltet, muss man dann so sagen. Eine starke 82 im 6. Frame gespielt. Den 7. hätte er auch gewinnen können, hatte da 2 gute Möglichkeiten, die er dann nicht genutzt hat. John Higgins wieder mit der besseren Chancenauswertung, so ein bisschen analog zum 1. Frame, hier dann letztendlich zwar erst auf die Farben entschieden, aber trotzdem, die Führung blieb dann eben bei diesem 5-Frame-Vorsprung 6:1 und O'Sullivan verkürzte dann immerhin nochmal mit einer 144. Wo er die ausgepackt hat, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Die kam komplett aus dem Nichts. Bei ihm lief ja zwar nicht allzu viel schief, aber es lief eben nicht so gut wie in den Matches zuvor, vor allem wie in der 2. Matchhälfte im Halbfinale gegen Hawkins oder in den Matches davor, die O'Sullivan gespielt hat. Gegen Lisowski, ja, vielleicht sein bestes Match gewesen diese Woche. Aber diese 144 war dann natürlich einfach nur brillant. Muss man klar so sagen, da hat man dann so ein bisschen diese schiere Brillanz, diese Genialität von Ronnie O'Sullivan aufblitzen sehen. Und ja, mit 2:6 aber natürlich so gut wie keine Möglichkeit gehabt, da nochmal anzugreifen. Und am Abend ging es dann auch relativ schnell. Eine 51 von John Higgins im 1. Frame, dann eine 110 von O'Sullivan, mit der er nochmal verkürzt hat. Und in der Folgezeit machte Ronnie O'Sullivan dann keinerlei wirkliche Punkte mehr. 4 Pünktchen bekam er dann nochmal mit im 13. Frame. Das war es dann aber auch. 70, 77, 127, das waren die Antworten, die John Higgins dann auf den Tisch packte. Es gab immerhin nochmal ein Mid-Session-Interval. Das hatte Ronnie O'Sullivan sich mit dem Century, mit seinem immerhin ja 2. Century im Match. Also der hat 2 seiner 3 Frames mit Centuries gewonnen und das Match trotzdem mit 3:10 abgeben müssen. Also ja, es ist einfach eine Wahnsinns-Turnierleistung, eine Wahnsinns-Gesamtleistung gewesen von John Higgins, die ich so, muss ich sagen, selten, wenn nicht noch nie erlebt habe. Also das ist einfach nur brillant und stellt eigentlich so ziemlich alle Saisonleistungen, auch eines Judd Trump oder eines Ronnie O'Sullivan, eines Mark Selby, eines Neil Robertson wirklich in den Schatten. Also das war die beste Leistung, die John Higgins vielleicht jemals in seiner Karriere auf eine gesamte Turnierwoche bezogen auf den Tisch gepackt hat.
Eine Gefühlsregung bleibt mir in Erinnerung, als John Higgins diese Clearance gegen Kyron Wilson gebracht hat, saß Kyron Wilson auf seinem Platz, lächelte und schüttelte nur mit dem Kopf und ich meine, er sagte sowas wie ridiculous. Und es ist wahnsinnig gewesen. Also, und John Higgins wollte vor 2 oder 3 Jahren schon das Handtuch werfen.
Ja, das sagt man ja auch immer wieder, ne? Wie oft hat man John Higgins vielleicht auch ein Karriereende nahegelegt oder unterstellt, vielleicht dann doch besser irgendwie das Handtuch zu werfen, weil er immer wieder ja dann auch abgetaucht ist, immer mal wieder auch zu guten Leistungen in der Lage war, aber vielleicht hat man irgendwie so ein bisschen sowas befürchtet wie so eine Demontage wie bei Stephen Hendry, der ja dann wirklich sehr, sehr schwach unterwegs war, teilweise gegen Ende seiner Karriere, dass der dann nochmal rausgehauen hat mit einem Maximum Break bei seiner letzten Weltmeisterschaft und dann ja auch passend seine Karriere beendet hat, vorerst. Werden wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber das ist schon überragend einfach und das zeigt auch, ich will jetzt nicht schon wieder vom Tennis reden, aber das erinnert mich so ein bisschen an Novak Djokovic, der die Australian Open gewonnen hat und gesagt hat, die Jungen müssen sich jetzt erstmal den Arsch aufreißen, um da ranzukommen, und genau das gleiche Gefühl habe ich im Snooker gerade auch, da stehen Ronnie O'Sullivan und John Higgins einfach oben an der Weltspitze und gucken runter und da sind Spieler wie Judd Trump, die jetzt gerade so ein bisschen ihnen auch Konkurrenz bieten, aber die sind da immer noch. Die sind in den Top 5, die sind zu solchen Leistungen in der Lage und das zeigt einfach, was für eine Ausnahmegeneration das war und was für überragende Snooker die spielen können, und da müssen die Spieler, die jetzt danach kommen, die müssen da erstmal dran vorbei und das ist gar nicht so einfach.
Ronnie O'Sullivan ist der erste Spieler, der 4 Finals in einer Saison verloren hat. Kriegt er langsam einen Finaltrauma?
Gute Frage. Er hat ja jetzt auch zum ersten Mal in seiner Karriere tatsächlich 4 Finals hintereinander verloren. Das ist ihm ja auch noch nie passiert. 3-mal war das schon der Fall, aber 4 Finals in Folge zu verlieren, das ist schon bitter. Ich glaube, er wird da mit gemischten Gefühlen rangehen, weil es schlichtweg das Finale war, in dem er die wenigsten Chancen hatte, muss man ganz klar so sagen. Also er hat dieses Finale ja nicht verloren, weil er schlechtes Snooker gespielt hat, sondern ich glaube, Ronnie O'Sullivan hätte gestern spielen können, wie Ronnie O'Sullivan es eben gerne kann, dann wäre es, glaube ich, ein Tick spannender geworden. Aber ich glaube, am Ende wäre das auch knapp geworden. Also ich glaube nicht, dass O'Sullivan das hätte gewinnen können gegen John Higgins. Also war das insofern ein Stück, relativiert das so ein bisschen. Bitterer wären dann natürlich die Finals, die er davor abgegeben hat, gegen Judd Trump bei den Northern Ireland Open, gegen Mark Selby, was er auch ziemlich deutlich verloren hat. Auch da Mark Selby ja überragend unterwegs gewesen. Aber vor allem auch das Finale gegen Jordan Brown. Aber ich muss sagen, mir gefällt, wie Ronnie O'Sullivan damit umgeht, sowohl mit der Niederlage gegen Brown letzte Woche, für den er ja auch sehr tolle Worte gefunden hatte. Und auch gestern hatte er ja sehr, sehr schöne und nette Worte für John Higgins übrig. Also das zeigt dann auch, dass O'Sullivan diese Niederlagen ein Stück weit akzeptiert. Aber ich glaube, so langsam muss da wirklich ein Titel her. Nicht nur, weil er jetzt einfach auch gehörig mal anklopft, um mal wieder einen Titel zu holen, sondern auch einfach, um diese Serie dann auch abreißen zu lassen. An Finalfluch glaube ich nicht, weil Ronnie O'Sullivan, glaube ich, einer der letzten Spieler auf der Tour wäre, die in irgendeiner Art und Weise da an Flüche oder an sowas glauben. Dazu ist er viel zu sehr von seinem eigenen Spiel dann auch überzeugt und weiß, was er kann. Also das glaube ich nicht, dass er da sich in irgendeiner Art und Weise jetzt zusätzlich unter Druck gesetzt fühlt. Aber gefallen wird es ihm, glaube ich, nicht.
Absolut nicht. Und jetzt müssen wir noch gerade auf Stephen Henry zu sprechen kommen, weil in dieser Woche finden nämlich die Gibraltar Open statt. Und da müssen wir darüber sprechen. Stephen Henry feiert sein Comeback.
Absolut, das ist das Thema der Woche schlechthin. Ich glaube, es gab kaum ein Draw, auf das so hingefiebert wurde, fast noch mehr als auf ein WM-Qualifikationsdraw oder auf die WM, auf das WM-Draw an sich, wie das für die Gibraltar Open in dieser Saison. Wer wird der Gegner sein von Stephen Henry bei seinem Comeback? Da gab es ja diese lustige Szene, er wollte ja eigentlich bei den Welsh Open schon antreten, hat es ja dann vermasselt, sich dafür rechtzeitig anzumelden. Und Matthew Selt wird dann sein Gegner sein. Das Ganze dann morgen Abend, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, genau 20 genau. Uhr, morgen Abend wird sicherlich auf dem TV-Tisch sein, Matthew Selt gegen Stephen Henry, das Comeback des Crucible-Königs. Die Erwartungen sind natürlich hoch, gerade wenn man so sieht, wie die ganzen anderen älteren Spieler, sage ich mal, jetzt auf der Tour phasenweise unterwegs sind. Aber ich mich würde es tatsächlich wundern, wenn da mehr als ein oder zwei Frames für Henry rausspringen. So gut war der jetzt nicht unterwegs, muss ich sagen, in den letzten Jahren, auch auf der Legends Tour nicht. Und Matthew Selt ist natürlich auch ein sehr unangenehmer Gegner, gerade für einen Spieler, der lange jetzt nicht auf der Tour unterwegs war. Aber es ist natürlich das Gesprächsthema schlechthin. Und da geraten dann selbst so Erstrundenbegegnungen wie Ronnie O'Sullivan gegen Ali Carter, was wir ja auch haben, dann mal schnell in den Hintergrund. Ja, die Gibraltar Open natürlich, wie alle Turniere in dieser Saison oder fast alle in Milton Keynes. Leider muss man so sagen, damit wird dem Turnier natürlich auch ein Stück weit Identität gewonnen, denn wir werden dann keine Bilder von Affen auf einem Felsen erleben.
Ja, Stephen Henry gegen Matthew Selt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da wirklich groß was reißen wird, aber es ist toll, ihn wiederzusehen. Ich mochte Stephen Henry während seiner aktiven Karriere sehr und ich bin sehr gespannt auf dieses Match gegen Matthew Selt, 20 Uhr morgen auf Eurosport. Und in dieser Woche wird dann wieder Kathi Hattinger mit Christian durch die Sendung hier führen bei Total Clearance. Das war's mit unserer Würdigung eines ganz Großen, John Higgins, der letzte Woche, Snooker-Geschichte, ja, möchte man sagen, geschrieben hat. Und das nicht nur einmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.